Also, so, wenn ich da mal gerade Ihre Gespräche unterbrechen darf. Also, guten Morgen zusammen. Ich habe zweierlei zu sagen. Das erste ist, dass heute Dr. von Heeremann das Seminar leitet. Und ich setze mich also dahin. Wir machen das ja zusammen, wie wir gesagt haben. Und dann hat mir die Verwaltung, wie das immer einmal im Semester ist, so ein Blatt gegeben, wo die Leute sich eintragen sollen. Ich hinterher wieder einwerfen. Ich muss gebe es Ihnen mal weitergeben. So. Und dann müssen wir das an und ich setze mich hier.
Ja, guten Morgen. Wir haben das beim letzten Mal nicht angesagt, weil das ist sonst wie in der Kirche, wenn man weiß, wer predigt, dann ist nur die Hälfte da. Und insofern also pardon, dass Sie sich jetzt hier heute früh schon aufs Splett gefreut haben und ich jetzt hier stehe. Aber er ist ja da und ich bin auch so eine Art Splettianer, insofern wird es nicht ganz anders. Und ja, kurz zu meiner Person, also ich heiße Franziskus von Heeremann und habilitiere hier am Haus beim Pater Schmidt, eine Arbeit über den Zusammenhang von Liebe und Imago Dei. Ja, und freue mich jetzt mit Ihnen hier die anderthalb Stunden zu haben. Vom Ablauf ist es genauso wie beim Professor Schmidt auch. Also wir lesen und ich kommentiere und Sie mischen sich einfach ein. Und also der Teil, den ich so abdecken soll, ist die Wette. Und mir ist wichtig, nicht direkt mit der Wette anzufangen, weil das ist ja ein ebenso bekannter Gedanke, wie er in sich eigentlich schwierig ist und gar nicht so leicht zu vertreten. Deswegen habe ich einige Fragmente ausgesucht, die uns helfen können, da an den Gedanken uns ein bisschen ranzutasten von verschiedenen Seiten. Nämlich erst von der Seite Herz und Vernunft. Das sind ja die beiden Begriffe, die er leider so stark auseinanderzieht und trennt. Und da fangen wir an mit dem Fragment 110. Das haben Sie zwar schon mal gelesen, aber das macht nichts. Seite 79, also in Ihrer Ausgabe 79, Fragment 110. Wo das also direkt auftaucht. Wir erkennen die Wahrheit nicht nur mit der Vernunft, sondern auch mit dem Herzen. Gerade auf diese letzte Art erkennen wir die ersten Prinzipien, und vergebens trachtet die vernünftige Überlegung, die nicht daran beteiligt ist, jene zu bekämpfen. Also wir merken, er stellt gegenüber Herz und Vernunft und ist auf eine bestimmte Weise vernunftkritisch. Und wie bei aller Vernunftkritik ist natürlich der Kern der Frage, was versteht derjenige unter Vernunft? Also es ist ja bisweilen sogar modisch, die Vernunft zu kritisieren. Die Frage ist, wie sehr man die Vernunft von ihren, vom Herzen, von dem, was er hier Herz nennt, vom oberen Erkenntnisvermögen abkappt. Je mehr man das tut, desto leichter ist es, sie zu kritisieren. Wenn sie dann so rein instrumentelle Vernunft oder rechnende Vernunft ist, dann folgt eben sowas wie, dass Adorno sagt, aus der Vernunft alleine kann man kein Argument gegen den Mord gewinnen. Wenn man jetzt Vernunft eher im Sinne Kants versteht oder im Sinne Fichtes, oder auch im Sinne Platons, ist es natürlich anders. Dann kann ich nicht sagen, dass die Vernunft auf eine solche Weise leer ist, sondern dann ist die Vernunft das Gefüllteste und gerade dasjenige im Menschen, was zum Beispiel eben das Faktum der Vernunft, die Tatsache, dass wir gut sein sollen, beinhaltet. Aber hier so nicht, sondern er stellt eben gegenüber Herz und Vernunft und das Herz ist sich der eigentlich wesentlichen Fundamente unmittelbar inne. Und die Vernunft kann sich daran abarbeiten, das zu bezweifeln, was das Herz weiß. Aber die Pyroniker, also Pyro hat man ja gesagt, es geht ja nicht um Leute, die gerne mit Feuer spielen, sondern eben um Skeptizisten, Pyroniker, die nur das zum Ziel haben, mühen sich nutzlos damit ab. Also die mühen sich nutzlos damit ab, zu zeigen, dass das Herz Unrecht hat. Also dass diese unmittelbare Gewissheit, die wir haben in Bezug auf bestimmte Punkte. Daran kann sich die Vernunft, Skeptizismus abmühen, das in Zweifel zu ziehen, aber unmittelbar wissen wir, dass wir nicht träumen, sagt er. Unmittelbar wissen wir, dass wir nicht träumen. Wie ohnmächtig wir auch sind, es mit der Vernunft zu beweisen, so ist doch aus dieser Ohnmacht nichts anderes, als die Schwäche unserer Vernunft zu schließen. Nicht aber die Ungewissheit all unserer Erkenntnis, wie sie es behaupten. Also der Gedanke ist, dass die Vernunft versagt, wenn sie beweisen soll, dass wir wach sind, dass wir in Realität leben. Das sagt nichts aus über die Schwäche der Realität oder über die Irrealität der Realität, der scheinbaren Realität, sondern sagt etwas aus über die Schwäche unserer Vernunft. Was dadurch bewiesen wird, ist nicht, dass es die Außenwelt nicht gibt, dass die Realität nicht gibt, sondern es wird nur bewiesen, dass wir sie nicht beweisen können. Und das Herz weiß es unmittelbar. Denn die Erkenntnisse der ersten Prinzipien, wie etwa, dass es Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen gibt, ist ebenso sicher wie irgendeine von jenen, die unsere vernünftigen Überlegungen uns vermitteln. Und auf diese Erkenntnisse des Herzens und des Instinkts muss die Vernunft sich stützen und darauf ihre ganze Urteilskraft begründen. Also das, womit die Vernunft arbeitet, nimmt sie nicht aus sich selbst, sondern aus einer unmittelbaren Gewissheit, die das Herz weiß. Jetzt merkt man natürlich hier den Mathematiker, dass er die ersten Prinzipien, die uns bewusst, deren wir bewusst sind, Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen nennt. Ich würde sagen, dass zum Beispiel etwas, was unser Herz weiß, wenn man diese Trennung denn mitmachen will, unmittelbar weiß, was noch fundamentaler ist als Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen, ist, dass es den anderen gibt. Und das eigentlich das Argument ist gegen den radikalen Skeptizismus, dass ich mir unmittelbar bewusst bin, dass es den anderen gibt, dass ich den nicht behandeln darf, als gäbe es ihn nicht. Aber er setzt erstmal an bei diesen ersten Prinzipien, Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen, die gibt's, denen kann die Vernunft dann arbeiten, kann vernünftige Überlegungen anstellen, aber sie nimmt diese ersten Prinzipien nicht aus sich, sondern vernimmt sie. Das Herz fühlt, dass es im Raum drei Dimensionen gibt und dass die Zahlen unendlich sind. Und die Vernunft beweist hierauf, dass es keine zwei Quadratzahlen gibt, von denen die eine das Doppelte der anderen ist. Also man merkt natürlich hier an der Stelle schon, dass dieses Auseinanderziehen von Herz und Vernunft an so einer Stelle natürlich sehr schwierig wird, vor allen Dingen, wenn ich dann für das Herz nur noch das Wort Fühlen übrig habe. Weil man fühlt natürlich nicht, dass die Zahlen unendlich sind. Also das wäre schon eine komische Sorte von Gefühlsleben. Sondern man weiß es vielleicht intuitiv, wobei ich auch nicht weiß, ob man das jetzt unbedingt intuitiv weiß oder ob man dann nochmal kurz drüber nachdenken müsste. Aber die drei Dimensionen zum Beispiel ist in der Tat so, dass wir die unmittelbar haben. Die Prinzipien fühlt man, die Lehrsätze werden gefolgert. Und das Ganze mit Gewissheit, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen. Und es ist ebenso unnütz und ebenso lächerlich, dass die Vernunft vom Herzen Beweise für seine ersten Prinzipien verlangt, wenn sie ihnen zustimmen will, wie es lächerlich wäre, dass das Herz von der Vernunft ein Gefühl für alle Lehrsätze verlangte, die diese beweist, wenn sie es annehmen will. Also es geht um eine Arbeitsteilung. Die Vernunft kann nicht vom Herzen verlangen, vernünftig zu sein, also zu beweisen, sondern kann vom Herzen nur unmittelbare Gewissheit verlangen, während das Herz von der Vernunft schlussfolgerndes Denken verlangen kann und nicht von der Vernunft verlangen kann, einer Sache unmittelbar gewiss zu sein. Also an der Stelle führt es jetzt nicht in eine Opposition beider, in eine Zerreißung, sondern es geht an der Stelle zumindest um eine Kooperation. Und die man ja zum Beispiel jetzt auch ethisch durchaus so zeichnen könnte. Man sagt, es gibt Prinzipiengewissen, da geht es um ein unmittelbares Faktum der Vernunft, ich habe mich ordentlich zu benehmen. Und dann gibt es eins drunter, die Conscientia, die dann durch Überlegung versucht herauszufinden, was ist es jetzt konkret. Da hätte man eine ähnliche Aufteilung. Diese Ohnmacht soll also nur dazu dienen, die Vernunft zu demütigen, die über alles urteilen möchte, nicht aber um unsere Gewissheit zu bekämpfen. Als könnte uns nur die Vernunft unterrichten, wollte Gott, dass wir sie im Gegenteil niemals nötig hätten, dass wir alle Dinge mit Instinkt und Gefühl erkennten, doch die Natur hat uns dieses Gut verweigert. Sie hat uns vielmehr nur sehr wenige derartige Erkenntnisse gegeben. Alle übrigen können nur durch vernünftige Überlegung erworben werden. Also nochmal dieser Gedanke. Es geht, was bewiesen wird, ist nicht, dass es die Wirklichkeit nicht gibt, sondern dass unsere Vernunft ohnmächtig ist, sie zu beweisen. Das ist ein Beweis über die Grenzen unserer Vernunft. Und jetzt fragt er, was ist der Sinn dieser Grenze unserer Vernunft? Der Sinn dieser Grenze unserer Vernunft ist eine Angewiesenheit auf etwas, was uns nur gezeigt werden kann, auf etwas, was uns nur unmittelbar gegeben werden kann. Angewiesenheit auf etwas, was wir uns nicht erschließen können. Und das ist natürlich auch schon eine Vorbereitung dessen, was er später über Offenbarung sagen will. Da schon diesem Verhältnis von Vernunft und Herz gegeben ist, dass der Mensch angewiesen ist auf etwas, was er sich nicht selbst geben kann, was er nicht selbst konstruieren kann, sondern was ihm gegeben ist, was ihm gegeben wird. Und jetzt sagte er, wollte Gott, also das wäre doch wunderbar, wenn uns eigentlich alles derartig unmittelbar gegeben wäre, aber es sind eben nur einige wenige Prinzipien, die wir auf diese Weise wissen, und der Rest eben wird dann doch durch vernünftige Überlegung erschlossen. Jetzt könnte man fragen, ob man das wirklich wollen sollte, dass uns alles unmittelbar gewiss ist und man gar nicht mehr überlegen könnte. Das wäre ja irgendwie auch schade. Aber es wäre zumindest weniger fehleranfällig. Dann würde ich mit Ihnen springen wollen zum Fragment 423. Ja, also es könnte ja schon sein, dass dasselbe anders gegeben wäre, also dass jeder eine eigene Perspektive hätte und man darüber dann sprechen könnte. Aber Diskussion würde sich natürlich damit erübrigen. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich den Himmel so vorstellen sollte, dass da nicht mehr diskutiert wird, sondern nur noch gesehen und ausgetauscht.
Ich denke halt an die Engel. Nicht? Also da haben die das ja auch gesagt, dass die Engel tatsächlich nicht in dem Sinne miteinander reden können, weil jeder Engel ist ja ein ganzes Genus und dann haben die weder Ohren noch Münder, sondern können eigentlich nur über Gott als Relaisstation miteinander kommunizieren, dass der eine Engel sich dem anderen mitteilt. Und da gibt es ja tatsächlich keine Argumentation, sondern es ist dann einfach verschieden. Also insofern gab es schon so Ansätze, wo die das sich überlegt haben. Eben Diskussion hört dann eigentlich auf, sonst wird nicht Austausch. Das war ja auch die Frage, das ging ja bis dorthin, dass der Thomas sagt, wie kommen die Engel überhaupt dazu, böse zu werden? Die sind an sich zu vernünftig, um so Quatsch zu machen wie wir, während wir also durch die Sinnlichkeit ansprechbar sind Und dann sagt er, wir kriegen eine Sonderaufgabe. Und vermutet wird er von, auch von einigen Kirchenvätern her, dass dem gesagt wurde, Gott wird Mensch und nicht Engel. Und dass da dann der Nutzwehr gesagt hat, jetzt reicht's ihm. Und das macht er nicht mit und protestiert. Aber diskutiert wird in dem Sinn nicht, das ist wahr.
Ja.
Also es ist schon eine Chance, dass wir da eben da miteinander uns da klären müssen, mit dem, der Last eben auch, dass man zugleich auch natürlich Fehler machen kann. Das erinnert mich auch sehr stark an den Kant, nicht? Dass er sagt, ich muss also die Vernunft einschränken, das Wissen einschränken, um Platz zu machen für den Glauben. So dass er Kant in erster Linie nicht die Gottes Begründung schlecht machen will, sondern er will verunmöglichen, dass man den Atheismus beweisen kann. Das war eigentlich sein Gedanke und deswegen zeigte das die Vernunft das nicht kann. Es ist ja wirklich schön, dass im Text so deutlich wird. Eben, wie du gesagt hast, die Vernunft sagt nicht, es gibt die Wirklichkeit nicht, aber die Vernunft sagt, sie kann sie nicht beweisen und auch nicht widerlegen. Das ist fraglos da. Und wenn alles fraglos wäre, wäre wirklich merkwürdig, ja.
Ja.
Ich finde jetzt die Engel zu verschwinden, oder? Also die können nicht miteinander kommunizieren.
Nicht in unserer Direktheit, weil die Engel sind nicht Individuen einer Art, sondern jeder Engel ist eine ganze Art. Wir sind, also nach dieser Vorstellung, wir sind verschieden, weil wir zwar die eine Art Mensch haben, aber weil jeder von uns eine andere Raumzeitstelle besetzt. Mhm. Daher sind wir voneinander verschieden und haben einen unterschiedlichen Zugang. Die Frage ist, ob das schon so stimmt, das so zu machen mit der Raumzeitstelle, ob ich sagen muss, wir sind eigentlich Personen, weil wir beim Namen berufen sind. Mhm. Aber das übernimmt eben die Tradition so vom Aristoteles, der reinen Form. Und da gibt es dann eigentlich nur beide. Es ist kein Grund, sich zu täuschen. Das ist ja das Thema der Antike. Wieso gibt es Irrtum? Und dann ist es in unserer Sinnenwelt. Mhm. Und die Geschichte, die gebrochenen Staaten, nicht, wenn man einen Schräg ins Wasser steckt.
Also 423, da geht es 23, also Seite 233. Wo er sagt, das Herz hat seine Vernunftgründe, welche die Vernunft nicht kennt. Man erfährt es an tausend Dingen. Ich sage, dass das Herz von Natur aus das höchste Wesen liebt. Und es liebt sich selbst von Natur aus, je nachdem, wie es dem einen oder dem anderen nachgibt. Und es verhärtet sich nach eigener Wahl gegen das eine oder das andere. Ihr habt das eine verworfen und das andere bewahrt. Liebt ihr euch aus Vernunftgründen? Also der erste Absatz, nochmal der Gedanke, dass das Herz eine Form des Wissens hat, eine Art des Wissens hat, die ihr jetzt sagt, Vernunftgründe, ist also man müsste jetzt einfach sagen Gründe, Raison. Das Herz hat seine Gründe, die natürlich nicht Gründe jetzt diskursiver Art sein können, denn die hat ja die Vernunft, sondern Einsichten, die sich aus sich selbst begründen. Und das erfährt man an tausend Dingen, natürlich. Wir leben in solchen Gewissheiten. Und jetzt kommt er darauf zu sprechen, dass im Kern des Herzens, das Herz von Natur aus, das höchste Wesen liebt und sich selbst liebt und spricht damit natürlich einen uralten Streit an, die Frage der Hierarchie dieser beiden Lieben. Wo es den berühmten Streit dann ungefähr 100 Jahre nach Pascal gibt zwischen Fénelon und Bossuet, wo der Bossuet sagt, das Eigentliche ist schon die Selbstliebe. Ich liebe Gott um der Seligkeit willen, die mir das schenkt. Und Fénelon sagt, nein, ich liebe Gott um seinetwillen. Und das macht mich zwar selig, aber es geht mir nicht um die Seligkeit. Und sagt er, das ist beides in uns drin. Und was wähle ich jetzt? Und sagte, egal was ich wähle es nicht aus Gründen, sondern eben dieses Wort vom Augustinus, wenn ich Freiheit befrage, auf ihren letzten Grund ist die letzte Antwort quia vult, weil er will. Und da meine ich, hat er recht, dass man da auch in der Philosophie immer wieder auf Punkte stößt, wo eine Letztentscheidung ansteht, die von denen keine von beiden notwendig ist. Beide Gründe nennen kann, aber nicht nochmal restlos in Notwendigkeiten auflösbar ist. Sie finden das beim Pascal mit dem Gedanken der Dimensionen zum Beispiel. Wenn man jetzt sagen würde, es gibt einerseits diese Dimension der Raumzeitlichkeit oder der Materie. Das ist eine Dimension, in der heute viele Denker einfach drinstecken und auch gar nicht da rauskommen. Das sind materialistische Ansätze. Es gibt eigentlich nur, was ich naturwissenschaftlich fassen kann. Und da ist es jetzt eine Grundentscheidung, will ich noch zusätzlich sehen, dass es das nicht nur gibt, sondern dass ich das sehe. Also dass es nicht nur Materie gibt, sondern mein Sehen der Materie. So will ich den Schritt machen von der Materie zum Bewusstsein, zum Geist. Und das ist schon eine Grundentscheidung. Und dann könnte ich nochmal einen nächsten Schritt machen, vom Bewusstsein zum Guten. Also Pascal würde sagen, zur Liebe. Das ist auch nochmal ein neuer Schritt.
Diese Vernunftgründe ist halt ein Versuch, weil das Raison beides beinhaltet. Nicht? Denn es ist eben nicht die Vernunft, sondern also die rechnende Vernunft und die Schlussfolgerung, sondern es drängt sich eigentlich auf und ich muss zustimmen. Also wenn man vom Medium redet oder so, ich muss mich davon erfassen lassen. Das ist richtig, wäre schon so der Punkt. Und das eben, der Augustin sagt, der fasst das ja auch so, entweder ich liebe mich bis zur Missachtung Gottes oder ich liebe Gott so bis hin zur Selbstvergessenheit. Das sind eigentlich die tiefste Alternative. Und dann eben, wir gehören, was wir gesagt haben, nein, die Grundbestimmung ist, ich liebe mich und aus Liebe zu mir liebe ich Gott. Das ist auch Aristoteles so. Ich habe die richtige Liebe zu mir. Und richtig ist die Liebe, wenn ich also tugendhaft sein will. Falsche Liebe ist, dass ich Lust haben will. Liebe ist, dass ich tugendhaft sein will, aber meiner Tugendhaftigkeit wegen. Das ist so was anderes davon abhängig und das ist schon merkwürdig. Ich muss so eine Entscheidung treffen, was von beiden. Da gibt es, um die Wahl kommt niemand herum.
Das ist bei Augustinus eben die klassische Synthese zwischen Caritas und Eros. Oder Agape und Eros, die er da versucht, wo man sich auch noch mal fragen kann, ob die geglückt ist. Dass er eben es bei den Griechen im Eros darum geht, dass ich glückselig werde. Und andererseits geht es jetzt darum, dass ich Gott über alles lieben soll. Ich über alles lieben soll, dann soll die Liebe zu ihm wichtiger sein, fundamentaler als die Liebe zu mir. Und Augustinus löst das so auf, dass er sagt, wenn ich ihn jetzt über alles liebe, dann bin ich auch glücklich. Da ist natürlich steckt nicht immer noch diese Konkurrenz der Motive mit drin. Wir nehmen direkt das Fragment darunter. Das Herz und nicht die Vernunft nimmt Gott wahr. Das heißt Glauben. Gott ist dem Herzen und nicht der Vernunft wahrnehmbar. Das ist jetzt natürlich diese wichtige Behauptung, die Wette grundlegt, wenn ich das so ansetze, dass ich sage, Gott ist uns nur unmittelbar mit dem Herzen bewusst und nicht mit der Vernunft, dann bleibt mir dem gegenüber, dem das im Herzen nicht so unmittelbar klar ist, natürlich nicht mehr viel übrig, ihm da mit der Vernunft was zu zeigen. Diese Gewissheit im Herzen nicht gegeben ist oder nicht gegeben ist, könnte man mit Pascal ja eigentlich nicht sagen, sondern irgendwie verschüttet ist, dann läuft es natürlich auf sowas hinaus, dass ich nur noch am Ende wetten kann. Entweder oder und dann dieses Kalkül auftritt, was ist jetzt vernünftiger zu wetten? Was ist vernünftiger? Also die Vernunft kann dann darüber nachdenken, welche Wette ist jetzt vernünftiger, auf Gott zu setzen oder darauf zu setzen, dass er nicht ist. Aber sie kann nicht aus sich heraus beweisen, dass es Gott gibt. Das heißt, man muss wetten, weil man überhaupt keine Gewissheit in der Hinsicht haben kann. Wenn das stimmen würde, dass die Vernunft Gott nicht zeigen kann, dann wäre natürlich sowas wie philosophische Theologie, philosophische Gotteslehre nicht möglich. Sämtliche Gottesbeweise, sämtliche Gotteshinweise, Zugänge der Vernunft auf Gott hin wären unmöglich. Und das wäre natürlich eine Frage, die man eigens mit Pascal diskutieren müsste und diesen Schritt würde ich mit ihm so auf keinen Fall gehen wollen. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass er dann bei diesem Gedanken der Wette landet. Und wenn es nur dem Herzen unmittelbar bewusst ist, was mache ich, wenn es dem Herzen eben nicht unmittelbar bewusst ist? Wir gehen weiter zum Fragment 577 auf der Seite. Ja.
Dann wäre ja die Frage, ob dann das Herz wiederum Teil der unverformbaren Synderesis ist oder ob das Herz eben im Sinne der Unmittelbarkeit Teil der Conscientia ist und damit auch verformbar ist von Zeitumständen und anderen Umständen. Denn diese Unmittelbarkeit, was ist denn mit ihr? Das zweite ist natürlich, das erste Vatikanum konnte er noch nicht kennen. Ich möchte gerne zitieren, dass prinzipiell Gott mit der Vernunft erkennbar ist. Das klingt seltsam, dass er die Vernunft so schwach macht eigentlich.
Ja, ich denke eben, dass es damit zusammenhängt, dass er die Vernunft, also das, was er hier Vernunft nennt, wäre bei Kant und bei Fichte im deutschen Idealismus wäre das Verstand. Also eine Etage drunter, das diskursive Denken. Wenn ich das jetzt derartig von den prinzipiellen Gewissheiten her abtrenne, stimmt es natürlich, dass der Verstand alleine zu nichts kommen kann. Also zum Verstand gehört, also zur Vernunft gehört, dass zum Geist gehört, dass der Mensch nicht nur rechnen kann, dass er nicht nur logisch operieren kann, sondern dass er irgendwo auch vernimmt. Dass ihm etwas gegeben ist, womit er rechnen kann. Und das packt er jetzt eben hier komplett ins Herz, mit der Gefahr, dass das in einen Bereich kommt, der dann irgendwie nicht mehr rational ist, also nicht mehr mit Vernunft erreichbar. Während ich meine, man müsste den Vernunft und den Geist, müsste man beides sehen, dass beides zur Vernunft gehört. Einerseits diese Prinzipiengewissheit, die nicht rechnet und urteilt, sondern vernimmt, und der Verstand, der darüber nachsinnt und zu Folgerungen kommt.
Dann wäre noch, also das haben wir auch schon öfter gehört, die gehört ja auch dazu, dass er jetzt den Verstand zugleich als zwingend denkt. Als Mathematiker und Naturwissenschaftler, dass er unter Beweis versteht, zwingend. Und das ist tatsächlich so, dass ich keinen zwingenden Gottesbeweis habe. Das ist ein Standard, das ist ja auch das Problem bei Kant, dass der eben sagt, die Standards für Beweis sind eigentlich Newton. Ja, mit newtonischer Sicherheit kann ich keinen Gottesbeweis führen. Sodass ich auf der einen Seite beim Herzen so diese schlechtliche Gewissheit und Einsicht habe, aber ohne Beweis. Und Beweis habe ich eben nur, wo ich zwingend argumentieren kann, und das geht für diese Dinge nicht. Das muss man so unbedingt mitsehen, das könnte man ja auch diskutieren. Also erstmal hat der Verstand natürlich ein anderes Feld, aber muss ich wirklich sagen, ich darf also hier nur annehmen, was ich zwingend beweisen kann, wie eben in der Geometrie. Und dass man sagen würde, muss ich dann gleich schon in dieses Entweder-Oder der Wette springen? Nicht? Warum gibt es nicht dazwischen, dass ich gute Gründe habe, um es so auszudrücken, aber keine zwingenden? Zwingend werden sie erst durch meine Zustimmung. Und das macht wieder das Herz daran. Es ist schon fatal, dass er auf der einen Seite so stark drin sitzt, diese mathematische Prägung, eine naturwissenschaftliche Prägung, und auf der anderen Seite der Gedanke, dass wir durch die Erbsünde gestört sind. Darum geht es ja wohl auch in dem nächsten Fragment, dann noch in der 425. Mhm. Wenn Mathe da wohl sagt, die einzige Lehre, die gegen den gesunden Menschenverstand ist und die Natur des Menschen, hat als einzige unter den Menschen immer gegeben, nämlich diese Lehre, dass bei uns irgendwas nicht stimmt und wir da unterwegs sind. Sodass er sagt, das ist völlig irrwitzig in der Erbsünde, aber ohne die können wir uns überhaupt nicht verstehen. Das, diese Spaltung, die da hineinkommt, wie bei den Reformatoren auch, ich kann da einfach nichts machen mit der Vernunft. Der Luther sagt, die Vernunft ist eine Hure.
das ist dann wirklich, das ist schon schlimm.
Also, Fragment 577, Seite 348. 577 heißt das Fragment. Wenn man nur etwas für das Gewisse unternehmen sollte, so dürfte man nichts für die Religion unternehmen, denn sie ist nicht gewiss. Also sie ist in diesem Begriff von Ratio nicht gewiss, sie ist nicht zwingend beweisbar. Und wenn ich nur was für etwas Gewisses unternehmen dürfte, ich nur für etwas Gewisses tätig werden könnte, dürfte ich für die Religion nicht tätig werden. Doch wie vieles unternimmt man für das Ungewisse? Seereisen, Schlachten. Ich sage also, dass man überhaupt nichts unternehmen sollte, denn nichts ist gewiss. Und dass es in der Religion mehr Gewissheit gibt als darin, dass wir den morgigen Tag erleben werden. Also sagt er, der Mensch ist immer dabei, für das Ungewisse etwas zu unternehmen und zu riskieren. Jetzt nicht nur, wenn man ein großer Abenteurer ist, der gerne auf Seereisen und Schlachten geht, sondern wir alle arbeiten für etwas, von dem nicht gewiss ist, ob wir es je vollenden können, ob es ein Erfolg wird. Daraus würde jetzt sich ergeben, wenn man nur für etwas Gewisses sich auf den Weg machen kann, daraus würde sich ergeben, dass man überhaupt nichts tun soll. Aber gemessen an dem, was wir ständig an Ungewissem wagen, ist die Religion dann doch wieder recht gewiss. Das heißt, in der Religion gibt es mehr Gewissheit als darin, dass wir den morgigen Tag erleben werden. Und dass wir den morgigen Tag erleben werden, ist schlechterdings ungewiss. Denn es ist nicht gewiss, dass wir den nächsten Tag erleben, aber es ist gewiss möglich, dass wir ihn nicht erleben. Man kann nicht dasselbe über die Religion sagen. Es ist nicht gewiss, dass sie gewiss ist, aber wer wird die Behauptung wagen, es sei gewiss möglich, dass sie nicht gewiss sei. Also ich kann zwar nicht sagen, dass sie gewiss ist, aber das, was Schwert gerade schon von Kant gesagt hat, ich kann umgekehrt dann auch nicht sagen, dass sie gewiss nicht möglich ist. Während ich in Bezug auf den morgigen Tag nicht sagen kann, dass es gewiss möglich ist, dass ich nicht erleben, aber es ist gewiss möglich, es ist möglich, dass ich ihn nicht erlebe. Es ist aber nicht gewiss möglich, dass die Religion nicht möglich ist, nicht wahr ist. Wenn man nun jedoch für den nächsten Tag und für das Ungewisse arbeitet, handelt man vernünftig. Denn man muss für das Ungewisse wegen der bewiesenen Wahrscheinlichkeitsregel arbeiten. Das ist natürlich wieder ganz der Mathematiker. Man muss überhaupt arbeiten, könnte man sagen. Man muss es einfach wagen, oder man lebt nicht. Augustinus hat erkannt, dass man auf dem Meer, das wollte ich auslassen, und dann den nächsten Abschnitt, alle diese Männer haben die Wirkungen, das wollte ich komplett auslassen. Also, nur dieser Gedanke, man muss es einfach wagen, so wie man es im Leben wagen muss. Und was wir im Leben versuchen zu erreichen, ist mal mindestens, der Ausdruck ist mal mindestens so ungewiss wie das, was wir sehen werden, wenn der Vorhang fällt. Es lässt sich nicht mit Gewissheit ausschließen, dass es Gott gibt. Also einerseits lässt sich nicht beweisen, andererseits lässt sich nicht widerlegen. Okay, jetzt das Fragment 167. Wo hat es dann? Also 167 auf der Seite 120, wo er das dann schön zusammenfasst: sagt, Unterordnung und Gebrauch der Vernunft Darin besteht das wahre Christentum. Auf der Ebene der Offenbarungsreligion kann man es dann tatsächlich so sagen. Dass es um eine Unterordnung und einen Gebrauch der Vernunft geht. Um beides. Und um beides in rechter Weise. Die Vernunft darf sich eben dann und nur dann unterordnen und dann soll sie sich auch unterordnen, wenn die Unterordnung vernünftig ist. Also es geht nicht um eine Kapitulation der Vernunft, sondern um eine Vollendung der Vernunft darin, dass sie sich vernünftigerweise unterordnet. Vernünftigerweise auf ein Wort, nach einem Wort Ausschau hält, das sie sich selber nicht geben kann. Der Wort, was da im 19. Jahrhundert dann stark diskutiert wurde, ist dieses Sacrificium Intellectus, also das Opfer des Verstandes, was ja ursprünglich aus dem Ordensleben kommt und wo es darum ging zu fragen, kann ich mein Urteil oder muss ich im Gehorsam mein Urteil unter Umständen dispensieren und stattdessen das Urteil meines Oberen annehmen? Und wo der Ignatius, das finde ich sehr schön, auf den Punkt gebracht hat, dass er gesagt hat, die Unterwerfung des Urteils kann nur so weit gehen, wie der ergebene Wille in den Fällen, wo ihm nicht die klar erkannte Wahrheit anders nötigt, den Verstand für etwas geneigt machen kann. Also sagt zwei Sachen. Das eine ist, ich kann mein Urteil dispensieren, wenn mich nicht die klar erkannte Wahrheit anders nötigt, wenn ich nicht sicher weiß, dass es falsch ist und wenn ich auf irgendeine Weise meinen Verstand dafür geneigt machen kann. Was man jetzt da so im Ordensleben findet, könnte man jetzt übertragen auf die Vernunft, auf den Schritt in den Glauben. Ich kann dann einen Schritt in den Glauben tun, wenn ich nicht sicher weiß, dass es falsch ist. Ich darf einem Zeugen glauben, wenn ich nicht sicher weiß, dass es falsch ist. Und wenn ich auf irgendeine Weise den Verstand für etwas geneigt, also dafür geneigt machen kann, irgendeine Weise die Vernunft sagen kann, ja, das passt, auch wenn es mich nochmal übersteigt, auch wenn es vielleicht das ganze Vernunftsystem nochmal umdreht, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Aber etwas, was dauerhaft und bleibend und immer der Vernunft fremd bleibt, dürfte die Vernunft nicht annehmen. Und das führt er jetzt hier 170 weiter aus. Man muss es verstehen, zu zweifeln, wo es angebracht ist, etwas als sicher anzunehmen, wo es angebracht ist, indem man sich unterordnet, wo es angebracht ist. Also man muss es verstehen, zu zweifeln, wo es angebracht ist. Das ist ja ein wichtiger Gedanke, den der Fenelon auch nochmal aufgegriffen hat, dass er sagt, das Zweifeln steht genauso unter dem Wahrheitsgebot wie das Annehmen einer Wahrheit. Weil ich darf auch nur dann zweifeln, wenn es angemessen ist, zu zweifeln. Das finde ich schon einen wichtigen Gedanken, weil man sich ja erstmal so ganz als Intellektueller ganz rausziehen kann und sagen kann, ich zweifle erstmal an allem. Aber zweifeln ist genauso angemessen oder unangemessen wie für Wahrheiten. Dadurch, dass ich an allem zweifle, bin ich nicht einfach auf der sicheren Seite. Ich kann an allem zweifeln. Die Frage ist, ob ich es an allem darf. Man sagt ja, man muss verstehen, dort zu zweifeln, wo es angebracht ist. Dort etwas als sicher anzunehmen, wo es angebracht ist, indem man sich unterordnet, wo es angebracht ist. Also drei Fälle, zweifeln, wo es angebracht ist, etwas annehmen, wo es angebracht ist, mit der Unterform, dass es im Modus des Sich-Unterordnens geschieht. etwas annehme, was ich mir nicht selbst beweisen kann, wo ich meine Vernunft unterordne, unter das, was mir da gesagt ist. Das ist natürlich nicht erst in der Religion so, sondern ständig. Dass ich angewiesen bin auf etwas, was mir nur gesagt sein kann. Schon mal allein deshalb, weil ich nicht alles überprüfen kann. Also so schon die Wissensgemeinschaft darauf angewiesen ist, dass der eine dem anderen was sagt, was der dem glaubt. Und dann aber erst recht im höheren interpersonalen Sinne. Wenn ich in den anderen nicht reingucken kann, kann ich nur annehmen, was der mir sagt. Wer nicht so verfährt, begreift nicht die Macht der Vernunft. Die Macht der Vernunft besteht gerade darin, zwischen diesen drei Fällen unterscheiden zu können. Zu unterscheiden, wo sie Richter ist, wo sie die Herrschaft hat. Zu unterscheiden von dem, wo sie vernimmt. Also eine Vernunft, die alles vor den Richterstuhl der Vernunft zerren will. Würde an ihrem eigenen Wesen vorbeigehen, weil es eben zur Vernunft gehört, an einer Stelle aufzuhören, der alleinige Richter zu sein. Es gibt einige, die gegen diese drei Prinzipien verstoßen, entweder indem sie alles als sicher und beweiskräftig annehmen, weil sie sich nicht auf Beweisführung verstehen, oder indem sie an allem zweifeln, weil sie nicht wissen, wo man sich unterordnen muss, oder auch indem sie sich in allem unterordnen, weil sie nicht wissen, wo man ein Urteil abgeben muss. Da könnte jetzt jeder gucken, wo seine größte Gefahr ist. In einer Hochschule für Philosophie denke ich, dass wahrscheinlich die größte Gefahr in dem mittleren Modell besteht. Also in allem Unterordnen ist wahrscheinlich nicht das, hat man nicht die nötige Motivation, Philosophie zu studieren. Aber an allem zweifeln, weil man nicht weiß, wo man sich unterordnen muss, ist natürlich schon die Berufskrankheit, die Gefahr, dass man da nicht rauskommt. Aber man ist eben nie nur Philosoph, sondern auch Mensch und sollte das als Philosoph bedenken. Als Mensch darf ich es eben nicht alles bezweifeln. Ich kann es, aber ich darf es nicht. Und das ist der Unterschied. Wenn man als Philosoph nicht übers Dürfen nachdenkt und Sollen, dann kommt man natürlich nicht an so einen Punkt. Aber Kant und Levinas gesagt, wäre das eigentlich der Sitz, wo die Philosophie anfängt, beim Sollen und Dürfen. Und dann ist die unmittelbare Frage an diesen radikalen Zweifel, wo darf ich zweifeln und wo nicht? Kann ich mich im Horizont des Sollens schon nicht mehr festbeißen im Zweifel?
Ein Sonderfall ist dann also für mich nochmal die Frage von Verhältnis von Philosophie und Theologie, wo ich den Eindruck habe, dass heute eine ganze Reihe von theologischen Kollegen eigentlich also nur Philosophie machen wollen. Nennen das Theologie, aber machen eigentlich nur Philosophie in ihrer Art der Begründung und des Offenlassens. Wo man dann lesen kann, ich muss das diskursiv zur Trinität kommen oder zur Göttlichkeit Jesu Christi, was in meinen Augen einfach nicht möglich ist. Nicht? Wie soll ich das philosophisch machen? Aber das ist schon ziemlich verbreitet, kommt mir vor heute. Und so Debatten in der Debatte liest, also von der so etwas wie zwischen Tück und Streit, wo wirklich eigentlich der Theologe nur als Philosoph auftritt. Das wäre dann so ein Sonderfall, das gab es damals so in der Form nicht. Das müsste man nur einzeichnen. Mhm.
natürlich auch nochmal die umgekehrte Gefahr in der Theologie,
ja,
nicht?
Ja.
Die sich dann auch auf Pascal berufen mit dem nicht der Gott der Philosophen. Und da muss man auch nicht mehr vernünftig denken, sondern kann da...
Das schaukelt sich gegenseitig hoch. Nicht, das liest man, wenn man also so den Athanasius-Boden oder so etwas von den Paulus-Brüdern liest. Nicht? Da geht es also oft so in diese Richtung hinein. Das alte Credo quia absurdum.
Ja.
Wie erklären Sie sich denn, dass Herr Speck sagt gerade, dass Philosophen auf dass Theologen auf Philosophie ausweichen, wenn sie argumentieren sollen und so weiter? Wie erklärt man sich denn das Phänomen? Ich mutmaße jetzt,
ja,
dass die Theologen sozusagen ihren eigenen Grund verloren haben. Das im späten Mittelalter hat Gentilis gesagt, Theologie se lebte im Munere alieno.
Aha.
Und Johannes Gross, also der berühmte Protestant, hat gesagt, kurz vor seinem Tod, Theologie se lebte im Munere vestro.
Mhm.
Also der deutet hier an, also hier ist in eurer Rede keine Theologie mehr. Er bezog sich da auf die Pastoren in der Sonntagskirche, ihr schwächte war alles nur nicht über Gott.
Mhm.
Wie erklärt man sich das? Ist das nur modern, dass man sagt, Gott, naja, vielleicht noch nicht? Oder ist das, was ich eher vermute, dass die Theologen eigentlich ihren eigenen Grund nicht mehr haben, und verlassen haben?
Also ich versuche meine Antwort und dann versucht der Professor Schmidt noch eine Antwort. Also ich will das jetzt mal nicht primär an eine Zeitdiagnose heften, sondern an ein Missverständnis, was schon in Ihrer Frage mit anklang, vielleicht auch bewusst. Die Frage ist, wo die Philosophie aufhört, etwas sagen zu können. Und da meint man eben, dass man seit Kant nicht mehr viel über Gott sagen könne, während es eigentlich zur Philosophiegeschichte gehört, dass die Philosophie auch immer Theologie ist. Also insofern hängt es auch mit einer Krise der Philosophie zusammen. Dass wenn die Philosophie noch über Gott spräche, dann könnten die Theologen ihre Arbeit machen. Und die besteht nicht darin, primär über Gott zu sprechen, sondern darüber, dass Gott sich ausgesprochen hat in Jesus Christus. Das wäre ja Theologie im engeren Sinne. Also das, was die eigentlich machen sollen. Nun machen wir aber unsere Arbeit nicht. Das heißt, das müssen die erstmal aufholen, dass die Menschen mit Gott nichts anfangen können. Was ja die Bedingung der Möglichkeit ist dafür, dass Gott sich überhaupt aussprechen kann. Ich kann ja nicht von Jesus Christus reden, wenn die Leute mit Gott nichts anfangen können. Wo kommt das her? Fällt ja vom Himmel wie ein Bügeleisen. Also ist da die Arbeitsteilung weg und müssen die Theologen da immer bei Adam und Eva anfangen. Und der zweite Grund wäre, glaube ich, schon, dass wir einen missverstandenen Autonomiebegriff haben, dass wir meinen, wir könnten uns nichts gesagt sein lassen. Und Offenbarungsreligion heißt halt, sich was gesagt sein lassen. Man kann einfach nicht aus Vernunftgründen dahin kommen, dass der Schreiner aus Nazareth der Sohn Gottes ist. Das kann man sich nur gesagt sein lassen. Und das versuchen vielleicht Theologen den Menschen zu ersparen, in diese Rolle zu finden, die sie als demütigend erfahren.
Also bei Keller hieß es immer, der Theologe muss in philosophischen Dingen sich auskennen und umgekehrt. Wir müssen also beide, also ich muss genau wissen, ich rede als Theologe jetzt philosophisch und jetzt gehe ich wieder zurück in meine Theologie. Aber ich habe bei dem Reden von Theologen, also wenn ich hier so Antrittsvorlesungen höre, also ich habe eine Dogmatik gehört und ich frage mich eigentlich, ich würde nicht auf die Idee kommen, dass es ein Theologe ist, der zu mir spricht. Das ist mein Problem. Nicht dass der Theologe jetzt weiß, wie der Pascal tickt und sagt, naja, mit dem Gottespreis ist so weit er auch nicht. Wobei der Theologe natürlich, so wie Sie sagen, der muss es einfach hinnehmen und muss sagen, das ist meine Möglichkeit, auf der ich sozusagen stehe. Die kann ich dir zwar nicht beweisen, aber du musst jetzt mal sozusagen mein Wort hören. Also wie Sie sagen, eben Christus jetzt hier, das musst du einfach nehmen oder auch nicht. Das heißt, ich hab also bei diesem Theologenreden also immer den Eindruck, als wenn man das so in der katholischen Akademie höre, Klammer auf, deswegen ich nicht mehr hingehe, sie reden von etwas, wovon sie eigentlich, sie sind Theologen und dann so ungefähr, Entschuldigung, war nicht so gemeint und jetzt mache ich mal so, ja, Augustin sieht es so und Pascal sieht es so und man kann es auch anders sehen. Also irgendwie, man hat so vom Psychologischen her den Eindruck, sie entschuldigen sich dafür, dass sie eigentlich von etwas reden sollen, das sie eigentlich begrifflich nicht richtig zu fassen kriegen. Und dann weicht man eben in Physik ist ja alles nicht so schlimm. Und dann am langen Ende, so wie ich, wenn ich so Kleriker reden höre, läuft es darum, eigentlich ist es alles nicht so wild. Und wenn du jetzt auch nicht in die Kirche gehst und nicht glaubst, ein bisschen nervös bist du schon auch. Also, am langen Ende des Tisches sehe ich dann immer so, ist ja alles nicht so schlimm. Also dann brauche ich keine Theologie sein, wenn ich also so wie ich bei Keller gelernt habe, du musst eine Entscheidung für dich fällen. Du musst dich dazu bekennen und du kannst da nicht so sagen, war nicht so gemeint. Also diese gewisse, ich möchte jetzt nicht sagen Unschlüssigkeit, sondern diese massive Hemmung, zu seiner Theologie zu stehen und zu sagen, ich kann es nicht beweisen, aber ich bekenne mich dazu. Dieses Wort, dieses geoffenbarte Wort, das gehört und es gilt für mich. Ob es für dich gilt, das ist jetzt eine Frage wie hier bei Pascal, das ist die Frage deines Herzens. Wenn dein Herz sich zumacht oder wenn du dein Herz mit der Vernunft zustellst, dann ist es immer ein Pech. Aber so bei Pascal zumindest lese ich hier so schön, du hast beides, du musst auch wissen, wo die Grenzen sind. Das Herz kann bestimmte Dinge nicht weisen, die Vernunft auch nicht. Aber bei den Theologen hat man so den Eindruck, entschuldigen Sie mal, ich kann ihn nicht dafür. Das meine ich. Ich meine es jetzt nicht so zeitkritisch, sondern ich habe den Eindruck, wenn ich so sporadisch solche so Sonntagspredigen höre, habe ich immer den Eindruck, so, man redet dann von weltlichen Dingen, wo man auf relativ festem Grund steht, das kann jeder nachvollziehen. Aber wenn es dann sozusagen in die luftigen Höhen der Theologie geht, dann brechen die ab.
Ja, insofern ist es schon eine Zeitkritik, weil es ja, natürlich auch mal anders war. Ne?
Das ist aber ganz durchgängig. Wie kann man sich so etwas erklären, obwohl nicht nur aus der Zeit heraus? Es muss irgendwie einen systematischen Grund haben, dass Theologen von der Theologie Grund schreiben.
Also dazu sollte man den Charles Taylor lesen. Der hat das probiert in zwei so dicken Büchern. Was ist da passiert? Das um 1500, warum man gar nicht an Gott glauben konnte. Also in Europa. Und was ist dann passiert, dass es heute für viele so schwer ist, das zu tun? Ich finde, dass das besonders deutlich wird bei Johannes Paul II., der immer wieder auf das Martyrium zu sprechen kommt in seinen Enzykliken. Am Schluss kommt Schließen und Maria, das ist der eine Punkt, der immer bei ihm vorkommt, und das andere ist, dass er immer vom Martyrium spricht, dass es darauf zuläuft. Und dass man das eben nicht will, sondern man will eben so, wie Sie gesagt haben, man nimmt es nicht so ernst, man will diskutieren können. Und sagt, das kann doch nicht auf Leben und Tod zulaufen, das kann nicht sein. Und wo das herkommt, da meinte er, dass das auch mit der Reformation zusammenhängt, also mit der Aufhebung des katholischen Zweiklassensystems, wie die Leute also so gesagt haben, dass es dann uns Leute und die frommen Leute gibt und die normalen Laien. Und das wird durch die Reformation aufgehoben. Das Ziel war eigentlich gewesen, dass alle so werden sollen wie die Ordensleute. Das war an sich also nur das Ziel. De facto ist es aber so gelaufen, dass dann hinterher alles Laien werden. Also das ist also so im Lauf. Und das macht er in langen Untersuchungen, wie gesagt, also so liegt er bei so bekannt, wo er das im Einzelnen sehr schön zusammenträgt. Vor 5 Jahren hat er auch einen Pieperpreis bekommen.
Ich habe ihn mal erlebt, der hat hier gesprochen.
Ja. Also ich meine, dass Ihre Beschreibung schon richtig ist. Die wollen also in diesem Sinne Philosophen sein, man will also reden können und diskutieren, aber es darf nicht also diesen Ernst des Martyriums sein. Ja, ja. Weil das heißt dann, da heißt ja dann der Ausdruck Fundamentalismus. Also bei Kant hat man noch Fanatismus gesagt. Also man soll nicht fanatisch werden, sondern man muss das also alles eigentlich diskutieren können. Und das ist eben das Feld der Philosophie, das alles diskutiert werden kann. Deswegen gibt es eben, immer wieder gesagt worden, es gibt eigentlich bei den Philosophen, Jaspers hat das extra gesagt, es gibt keinen Märtyrer unter den Philosophen eigentlich. Also der Sokrates ist ja ein Märtyrer, aber nicht für die Philosophie eigentlich, sondern für dieses Eintreten in seine, das ist schon eine religiöse Geschichte. Giordano Bruno auch, er ist religiös, also ein Märtyrer und nicht einfach so in seiner Philosophie. Also Philosophen wissen, dass das die Philosophie nicht das Leben selber ist. Wenn ich die Philosophie als eigentliche Lebensbasis mache, dann ist die Gefahr, dass sie ideologisch wird. Weil das ja damit auch eigene Rechnung gedacht. Und das ist deswegen streng genommen auch in der Philosophie
ja keine Schulen in dem Sinn geben durfte, sondern das war eigentlich Schulbildung, also Hören auf jemand anders, eigentlich nicht genügend philosophisch, das ist immer wieder gesagt worden.
Die Ideologen war ja zunächst ein Schlachtruf gegen die Ideenlehrer.
So ist es, da kommt der Begriff erstmal her und Napoleon verwendet ihn negativ dann. Also, und das wollen jetzt heute auch die, weil das andere Stichwort heißt heute Dialog, man muss also reden. Und die sagen, wenn ich Martyrium zulasse, wie oft habe ich das schon gehört, auch von Kollegen, wenn ich Martyrium zulasse und selber sterbe, dann mute ich den anderen zu, dann ist auch der Schritt sehr rasch dazu getan, dass ich töte, um die Wahrheit willen. Und dann komme ich zu den Religionskriegen und sage, also zwei ganz verschiedene Dinge. Dass ich sage, ich will nicht töten, das heißt gerade, dass ich dafür sterben kann, dass ich nicht töte. Aber die setzen das gleich, wenn ich bereit bin zu sterben, dann bin ich auch bereit zu töten. Das habe ich oft von Kollegen gehört, also von dort her. Und deswegen nehmen wir das zurück und sagen, das war der Gedanke, der immer auftauchte, gerade auch bei Jaspers, dass er sagt, die Theologen verweigern Kommunikation. Dann hatte er das auch so unmittelbar erfahren an dem Karl Barth. Die lehrten da an derselben Universität da in Basel, der Jaspers und Karl Barth. Und Karl Barth hat gesagt, die Wahrheit fällt von oben blitzartig darunter, man kann gar nichts aufbauen und da gibt es so kein Reden und kein Zweifeln. Und Jaspers sagt, ich muss kommunizieren. Kommunizieren heißt, ich muss mit der Möglichkeit rechnen, dass ich mich irre. Aber wer glaubt, rechnet nicht mit der Möglichkeit, dass er sich irrt. Das ist vielleicht in der Einzelauslegung, aber doch nicht grundsätzlich. Ich gehe doch nicht in ein Religionsgespräch mit dem Gedanken, dass ich hier vielleicht als Muslim wäre.
Bis wir erst im Alten Testament standen, die dann sagt, soll Gott wirklich gesagt haben, dass er gesagt hat, das ist wirklich so gemeint.
Ja. Und diese Grundhaltung, ich glaube auch vor dem Hintergrund dieser fürchterlichen Ideologien des vorigen Jahrhunderts, dass sie sagen, das darf nicht passieren, ich muss also die Dinge offen halten. Dass so etwas mit drin steckt. Und ansonsten lande ich in dem Fanatismus, im tödlichen Fanatismus, also in der braunen und der roten Ideologie.
Wir haben jetzt hier.
Ich denke, es kommt was ganz Prinzipielles dazu, nämlich was Sie angesprochen haben, dieses sich etwas gesagt sein lassen von Gott. Wir wollen uns natürlich nichts gesagt sein lassen, denn eine Zeit, die vom Individuum besoffen ist, erhöht die Selbstbedeutsamkeit durch Verallgemeinerung des Zweifels. Das ist mal das Erste. Der zweite Gedanke ist zu sagen, der Priester Eli, der zu Jüngern Samuel sagt, wenn Gott dir wieder erscheint, sage, rede Herr, dein Diener hört. Heute heißt es ja bei allen Leuten, die sich für bedeutsam halten, eher schweige Herr, dein Diener redet. Und wir reden wieder selber, als dass wir mal hören. Und damit bin ich sozusagen beim dritten Gedanken, was Ratzinger eigentlich seit Jahrzehnten stark macht, sozusagen die Theologie auf Knien. Es gibt eine Zeit, im Anfang, wenn man alles dann darstellt, es gibt eine Zeit für die Vernunft, es gibt eine Zeit zum Knien. Wenn die Zeit zum Knien, aber zugunsten der Vernunft ausgeschaltet wird, dann kommt halt so eine Theologie raus. Mal ganz ins Unreine gesprochen.
Ja, ja. Es sind halt keine da, die sich jetzt wehren können. Wird schon alles so in etwa hinkommen, aber wir machen jetzt wieder unsere Arbeit. 173, also eine Seite weiter. Wenn man alles der Vernunft unterordnet, wird unsere Religion nichts Geheimnisvolles und Übernatürliches haben. Wenn man gegen die Prinzipien der Vernunft verstößt, wird unsere Religion absurd und lächerlich sein. Also das sind die beiden Straßengräben. Alles der Vernunft unterordnet. Unsere Religion nichts Geheimnisvolles und Übernatürliches haben. Wenn man gegen die Prinzipien der Vernunft verstößt, wird unsere Religion absurd und lächerlich sein. Die Frage, ob es dann nochmal so einen Zusammenfall beider Attribute gibt, das ist ja, was der Pieper irgendwo erzählt, bringt dieser Kult des höchsten Wesens, den die Französische Revolution da eingeführt hatte, und da sollte irgendwie so ein großer Festakt sein, da hatten die aus Pappmaché so eine Göttin der Vernunft gebaut. Und die ist dann in dem Moment, wo sie enthüllt wurde, hat die irgendwie Feuer gefangen und ist da verbrannt, also wo diese Vernunftreligion selber irgendwie ins Lächerliche kippt, weil was wir selber
noch erschließen und verstehen und restlos machen können, ist natürlich lächerlich im Vergleich.
Ich meine, dass da auch noch zu erinnern wäre an das, was dort auch hingehört, warum gab es dann eben dann gerade in England diese Formen Religion ohne Geheimnis oder so? Wegen, das sind die Christen schuld, weil die sich eben da gespalten haben und Europa in einem Meer aus Blut und Tränen versinken ließen. Und wo ja nicht diskutiert werden konnte, weil es ja um Offenbarungswahrheiten ging. Und wo dann die Leute gesagt haben, wir müssen das lassen, dass wir uns gegenseitig umbringen wegen solcher Glaubenswahrheiten. Wir müssen uns beschränken auf ein Christentum, das nicht mysteriös ist, sondern das vernünftig ist. Da kommen dann die sogenannten Freidenker her, also aus dem Englischen erst einmal, also einfach um das Leben zu retten. Das ist schon ein schlimmes Erbe der Christen, das da durchschlägt, neben allem anderen. Und das behandelt natürlich Charles Taylor auch. Also, dass man das nochmal sehen muss, dass dann eben ein Frieden gemacht wird, Friede von Osnabrück und Münster, dass man sagt, die Religion wird Privatsache. Damals eben Privatsache der Fürsten, die deswegen die anderen auswandern lassen müssen, wenn die einer anderen Konfession angehören. Und die Wissenschaftler haben gesagt, wir müssen diskutieren, statt uns gegenseitig umzubringen. Und so entstehen dann die wissenschaftlichen Zeitschriften und dieser Gedanke des Disputs. Und das hat sich eben dann auch, hat sich dann heute aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt auch so ein bisschen so genannt haben, eben auch ziemlich stark in die Theologie hineingezogen. Mhm. Dass die tatsächlich sagen, ich muss in der Menschlichkeit wählen, das als Angebot machen.
Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt bei aller Theologie und Kirchenschelte, die man als eher konservativer Christ auch sicher berechtigt ist, abzulassen, muss man natürlich schon sehen, dass das ein Trend ist, der es jetzt in Deutschland noch keine 100 Jahre gibt, aber der auf etwas zurückgeht, was eine Schuldgeschichte von über 1000 Jahren ist. Das wäre natürlich schon nochmal einzupreisen. Das ist nicht einfach nur eine Ansteckung an der Moderne ist, sondern einfach auch ein Pendelrückschlag, der auch viel mit Schuld von Kirche zu tun hat. Ne? Also, wenn man alles der Vernunft unterordnet, verliert die Religion ihr Geheimnis. Und wenn sie einfach gegen die Prinzipien der Vernunft verstößt, wird sie absurd und lächerlich. Und das ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges und Zentrales am Christentum, dass es diese Verantwortung vor der Vernunft immer versucht hat. Also dieser weltgeschichtliche Glücksfall, dass es gleichzeitig mit der Blüte oder kurz nach der, sagen wir mal, gleichzeitig mit der Blüte der griechischen Philosophie passiert und zu dieser ideengeschichtlichen Vereinigung kommt, die dazu führt, dass das Christentum wie keine andere Religion sich vor der Vernunft zu rechtfertigen versucht. Und man merkt ja, wie in dem Moment, wo man sich davon dispensiert, man alles Mögliche behaupten kann. Also für mich sind da so leuchtende Beispiele der späte Schelling oder der Rudolf Steiner. Der behauptet ja einfach in den hellen Tag hinein, ohne Vernunftgründe. Und da landet man dann irgendwo. Und sagt er, das kann es auch nicht sein. Ich sage jetzt, der Steiner nicht auch was gesehen hat, aber wenn man das mal liest, dann denkt man, woher nimmt er das alles?
St. Augustinus, die Vernunft würde sich niemals unterordnen, wenn sie nicht meinte, dass es Umstände gibt, bei denen sie sich unterordnen muss. Das ist also richtig, dass sie sich unterordnet, wenn sie meint, dass sie sich unterordnen muss. Also das ist genau, was wir schon gesagt haben. Die Vernunft hat sich genau dann zu unterordnen, wenn es ihr vernünftig scheint, sich unterzuordnen. Eine Parallele wäre, was Thomas über den Geschlechtsakt gesagt hat. Er sagt, wenn im Höhepunkt da die Vernunft dispensiert wird, wie kann man das rechtfertigen? Er sagt, es kann vernünftig beschlossen werden, dass die Vernunft sich für diesen Augenblick dispensiert. Das ist nicht gegen die Vernunft, sondern über die Vernunft, aber vor der Vernunft rechtfertigt. Ich habe das dann nachgeguckt mit dem Augustinus. Das kommt aus einem Brief an Consensius, wo er das schön sagt, wenn es ein Vernunftgebot ist, dass bei gewissen erhabenen Dingen, die wir noch nicht begreifen können, der Glaube der Vernunft vorausgeht, so geht auch ohne Zweifel das bisschen Vernunft, das uns dieses lehrt, dem Glauben voraus. Also das ist ein wichtiger Gedanke gegen den Fideismus. Ich kann mir, soll mir vielleicht sogar von der Offenbarung her was gesagt sein lassen, was über die Vernunft ist, aber der Weg, wie ich an die Stelle komme, wo ich mir das gesagt sein lasse, ist nochmal von der Vernunft geführt, zumindest vor der Vernunft gerechtfertigt. Also vor der Vernunft, die nicht weiß, was sie sich da sagen lassen, was ihr da gesagt wird, aber die weiß, dass sie jetzt aufhören, also aufhorchen soll. Also dieses bisschen Vernunft, das uns dieses lehrt, dass wir auf Glauben angewiesen sind, geht dem Glauben voraus. Jetzt springen wir zu 182, das ist eine Seite weiter auf der 124, wo er das nochmal ganz scharf sagt, nichts ist so sehr der Vernunft gemäß als diese Verleugnung der Vernunft. So, Verleugnung der Vernunft nicht als Kapitulation der Vernunft, sondern als Erfüllung der Vernunft in der Erkenntnis der Situation, der Fragen, wo sie sich nur belehren lassen kann. Einer Wirklichkeit, die nicht mehr sie selbst ist. Es sind zwei Maßlosigkeiten, die Vernunft ausschließen und nur die Vernunft anerkennen. Jetzt springe ich eine, 185. Der Glaube teilt wohl etwas mit, was die Sinne nicht mitteilen, doch er sagt nicht das Gegenteil von dem, was sie wahrnehmen. Er steht über ihnen und nicht gegen sie. Das ist nochmal dasselbe jetzt in Bezug auf die Sinne. Und jetzt dieser 186er, der jetzt nochmal sich ein bisschen auch darauf bezieht, was wir gerade besprochen haben. Ihr missbraucht den Glauben, den das Volk zur Kirche hat und macht ihnen etwas weiß. Das ist, denke ich, schon ein wichtiger Gewissensspiegel für alle verkündende Theologie, wo wir eben jetzt momentan eher an der Stelle sind, wo man überhaupt nicht mehr Glauben einfordert, aber die Gefahr bei Glaubensbereitschaft, jemandem etwas weiß zu machen, die ist natürlich als Versuchung immens. Und nicht nur für die Kirche, sondern für uns selber auch, wenn uns mal jemand traut, dass wir das eben auch benutzen, um jemandem etwas weiß zu machen. Es ist nicht so selten, dass man die Welt ihrer übergroßen Gefügigkeit wegen tadeln muss. Das ist ein naturgegebenes Laster, wie die Ungläubigkeit und ebenso verderblich. Also die übergroße Gefügigkeit ist ebenso verderblich wie die Ungläubigkeit. Und in der Tat könnte man ja unsere Zeit diagnostiziert beides sehen. Die Ungläubigkeit, aber auch die unglaublich große Bereitschaft zu glauben, zum Beispiel den Wissenschaften. Mich wundert das immer so sehr, wenn man mal den Spiegel liest, wie da immer einfach gesagt wird, die Wissenschaft hat festgestellt, als ob es die gäbe, als ob nicht bei jeder Frage, die da referieren, nicht schon innerhalb der Wissenschaft ein großer Streit wäre. Aber da gibt es also eine immense Gefügigkeit, einfach schon dadurch zusammenzuzucken, dass man sagt, ein Wissenschaftler hat festgestellt, Liebe sind nur Hormone. Das nimmt man dann mal mindestens so wie ein frommer Katholikendogma. Das ist schon die Frage, was ist, ist es wirklich so, dass wir in einem eigentlich ungläubigen Zeitalter leben oder nicht eigentlich in einem leichtgläubigen? Das ist das, was er hier meint. Der letzte Schritt der Vernunft ist anzuerkennen, dass es unendlich viele Dinge gibt, die über sie hinausgehen. Sie ist nur schwach, wenn sie nicht so weit geht, das anzuerkennen. Wenn die natürlichen Dinge schon über sie hinausgehen sollen, was wird man dann von den Übernatürlichen sagen? Also das ist das, was der Thomas sagt, dass wir noch nicht mal das Wesen einer Fruchtfliege da ganz schauen können, dass uns das schon überfordert, weil das eigentliche Wesen nur Gott schaut. Wenn es schon die natürlichen Dinge überfordern, wie dann erst die übernatürlichen Dinge? Ich finde es dann wichtiger, das so interpersonal zu drehen. Haben wir ja schon besprochen, dass da natürlich ständig und immer die Situation gegeben ist, dass ich mir nur Sachen gesagt sein lassen kann, weil ich nicht erschließen kann, was der andere denkt und meint. Ich kann nicht in seine Freiheit reingucken. Das wäre auch nochmal so eine Frage an die Engellehre. Wie geht das ohne Leib? Jemanden ganz vorliegen zu haben, wo ist der Punkt, wo die Freiheit nur sich gegeben ist und sich schenken kann. Also das waren diese Fragmente, die ich mit Ihnen angucken wollte bezüglich Vernunft und Herz als Vorbereitung auf die Wette. Und jetzt gibt es noch einige Fragmente, die ich mit Ihnen angucken wollte bezüglich des existenziellen Ernstes in dieser Situation, die dann die Vorbedingung ist für die Wette. Das ist 150 auf der Seite 116. Die Gottlosen, die das Bekenntnis ablegen, der Vernunft zu folgen, müssen außergewöhnlich stark in der Vernunft sein. Das ist wahr. Deswegen sind die meisten Leute ja auch eher Agnostiker, weil das ist weniger anspruchsvoll, als jetzt wirklich Atheist zu sein. Also das wirklich ablegen, dieses Bekenntnis ablegen zu wollen, dieses Bekenntnis, dass es nicht möglich ist, dass es Gott gibt, das fordert einen starken Vernunftbegriff. Was sagen Sie denn? Sehen wir nicht, sagen Sie, wie die Tiere gleich den Menschen und die Türken gleich den Christen sterben und leben. Sie haben ihre Zeremonien, ihre Propheten, ihre Schriftgelehrten, ihre Heiligen, ihre Mönche gleich uns und so weiter. Da kommen wir zu sprechen auf das Niveau der Gottesleugner zu seiner Zeit. Und da könnte man ja heutzutage auch ein Klagelied von anstimmen, bei manchen zumindest. Vor allen Dingen, weil eben nach wie vor gilt, was er hier sagt, dass dem Gläubigen vorgehalten wird, er würde bestimmte Dinge nicht sehen. Was meistens nicht der Punkt ist. Sondern, dass er anders damit umgeht. Aber jetzt einen Gläubigen meinen, damit überraschen zu können, dass die Menschen zu leiden haben, ist schon einigermaßen seltsam. Man da nicht von ausgeht, dass ein Gläubiger darüber mal nachgedacht hat. Also widerspricht das der Heiligen Schrift? Sagt sie nicht dies alles? Wenn ihr euch fast gar nicht darum kümmert, die Wahrheit zu erfahren, so reicht das aus, um eure Ruhe zu bewahren. Sagt er, diese dünnen Argumente reichen aus für jemanden, der nicht mit seiner ganzen Existenz nach der Wahrheit sucht, reichen aus, um den zu beruhigen. Wenn ihr aber von ganzem Herzen verlangt, die Wahrheit zu erkennen, so sind diese Gründe im Einzelnen betrachtet nicht ausreichend. Es würde bei einem philosophischen Problem ausreichen. Hier aber, wo es um alles geht, reicht es eben nicht. Und trotzdem wird man nach einer derartigen Leichtfertigung, Überlegung, sein Vergnügen suchen und so weiter. Also, es ist schon sonderlich, mit was für dünnen Argumenten man die Gottesfrage auf sich beruhen lässt oder sogar negativ beantwortet. Vielleicht jetzt nicht die, die dicke Bücher drüber schreiben, aber so der normale Mensch. Dass es da reicht, einmal vom Urknall gehört zu haben oder von Evolution und zu meinen, das war's dann. Dass man sich dabei beruhigen kann, sagt er, zeigt eigentlich, dass man die Wahrheit nicht wirklich sucht. Da bräuchte man stärkere Argumente. nach 163, das ist zwei Seiten weiter auf der Seite 119. Lesen wir den ersten Abschnitt davon. Wenn ein Mensch in einer Kerkerzelle sitzt und nicht weiß, ob sein Urteil gefällt ist und nur noch eine Stunde Zeit hat, um es zu erfahren. Und wenn diese Stunde genügt, sobald er weiß, dass das Urteil gefällt ist, um es aufheben zu lassen, so ist es wieder die Natur, dass er diese Stunde nicht benutze, um sich zu unterrichten, ob das Urteil gefällt ist, sondern stattdessen Piquet spielte. Also bauen wir die Situation nochmal auf. Also ein Mensch sitzt in einer Kerkerzelle und er weiß nicht, ob über ihn ein Urteil gefällt ist. Also ein Todesurteil. Und er hat noch eine Stunde Zeit, um es zu erfahren. Und wenn er wüsste, wenn er erführe, dass das Urteil gefällt wäre, könnte er dieses Urteil noch aufheben lassen. Also ein Mensch sitzt in einer Kerkerzelle. Möglicherweise ist gerade ein Urteil über ihn gefällt worden. Wenn er es jetzt herausbekäme, könnte er es aufheben lassen. Aber er lässt die Stunde verstreichen, um Karten zu spielen. Ich dachte, das ist eigentlich wieder die Natur. Aber das ist jetzt das Bild, was er für den Menschen hier einsetzt, dass er sagt, es könnte sein, dass über den Menschen gerade ein Urteil gesprochen wird und es interessiert ihn nicht, obwohl er es noch aufheben könnte. Das Urteil wäre jetzt nicht einfach der Tod, denn der wäre ja einfach verhängt und nicht aufhebbar, der wäre ja einfach der Fall, sondern die Hölle, das hat er jetzt hier vor Augen. Wenn das eine Möglichkeit ist, dann ist es erstaunlich, dass uns das nicht berührt, sondern wir einfach so weitermachen. Das ist eigentlich so der Gedanke, den wir schon im Hinblick auf die Zerstreuung miteinander angeguckt hatten. Dann weiter 164. Ich halte es für gut, dass man die Lehre des Kopernikus nicht genauer prüft. Dafür aber dies. Für das ganze Leben ist es wichtig zu wissen, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist. Das ist jetzt als Wissenschaftler ein starkes Wort, dass er sagt, eigentlich ist jetzt die Frage, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, ist unendlich unwichtig angesichts der Frage, ob die Seele unsterblich ist oder nicht. Und ob unser Leben hier, das Schicksal unserer Seele jenseits bestimmt. Das ist eigentlich, wäre eigentlich viel wichtiger. Der letzte Akt ist blutig, so schön die Komödie auch in allem Übrigen sein mag. Schließlich wirft man uns Erde aufs Haupt und das ist für immer. Wir eilen sorglos dem Abgrund entgegen, nachdem wir etwas vor uns aufgerichtet haben, um uns davon abzuhalten, ihn zu sehen. Da tauchen diese Gedanken auf, die wir alle schon angeschnitten haben. Und wo uns dann immer viele Beispiele einfallen in der Welt um uns. Wobei natürlich interessanter ist, ob uns Beispiele in uns einfallen. Also dieser Ernst der Situation, der Ernst der absoluten Ungewissheit, des Zeitpunkt unseres Todes und dessen, was sich im Tod entscheidet. Vielleicht entscheidet sich nichts, aber vielleicht entscheidet sich was. Und das wäre eigentlich wichtig, das nicht auf sich beruhen zu lassen, sagt der Pascal. Und eben, wie geht das? Nicht mit der Vernunft. Und so landen wir jetzt bei der Wette, die wir dadurch jetzt vorbereitet haben, die Vorbedingung, wie es überhaupt dazu kommt. Und die ist das Fragment 418. Das können wir jetzt noch kurz anfangen und dann nächste Woche weitermachen. 418 auf der Seite 224. Das gehört also zu diesen nicht eingeordneten Papieren. Und ist überschrieben Infini Rien. Was die hier übersetzt haben mit das unendliche Nichts, was schon eine Interpretation ist. Es ist unendlich nichts. Das könnte man jetzt auf verschiedenste Weise lesen. Es füllt sich aber vielleicht, indem wir einfach anfangen. Unsere Seele ist in den Körper gestoßen, wo sie Zahl, Zeit und Ausdehnung vorfindet. Sie denkt darüber nach und nennt das Natur und Notwendigkeit und sie kann nichts anderes glauben. Taucht das wieder auf, was wir vorhin angeguckt haben, dass er das erstmal so die Grundgewissheit nennt, die wir so haben. Zahl, Zeit und Ausdehnung. Wenn man dem Unendlichen eine bestimmte Einheit hinzufügt, vergrößert diese es um nichts, nicht mehr als dies ein Fuß bei einem unendlichen Maß tut. Das ist ja die Zeit, wo man die Unendlichkeit des Raumes und die Unendlichkeit der Zahlen bedenkt. Da steigt er jetzt ein und sagt, ein Unendliches, wenn ich dem etwas hinzufüge, wird es nicht größer. Da hat sich jetzt mein Sohn gestritten mit der Mathematiklehrerin. Die hatte nämlich gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen ganze Zahlen und natürliche Zahlen. Ganze Zahlen sind also alle Zahlen, die nichts hinterm Komma haben. Und natürliche Zahlen sind die außerdem positive Zahlen sind. Und die hat gesagt, es gibt mehr ganze Zahlen als natürliche Zahlen. Und da hat mein Sohn gesagt, nein, kann nicht sein, weil natürliche Zahlen sind ja auch schon unendlich. Jetzt kommen aber nochmal unendlich viele negative Zahlen dazu. Was macht man dann? Da meinte sie, logisch hätte er wahrscheinlich recht, aber in der Mathematik wäre es so. Also, ich weiß es auch nicht genau. Also dieser Gedanke der Unendlichkeit, da kann man nichts hinzufügen und das wird mehr, das geht nicht. Und deswegen, wenn das Endliche dem Unendlichen nichts hinzufügt, ist es wie nichts. Wenn ich irgendwas habe und ich füge etwas hinzu und es wird nicht mehr, dann ist das, was ich hinzufüge, wie nichts. Also x plus y gleich x, dann muss y 0 sein. So ist es mit unserem Geist vor Gott. So ist es mit unserer Gerechtigkeit vor der göttlichen Gerechtigkeit. Also jetzt schwenkt er in eine sittliche Kategorie, das ist das, was ich jetzt hier erstmal so mathematisch bedacht habe. Ziehe ich jetzt aus ins Sittliche. Unsere Gerechtigkeit ist vor der Gerechtigkeit Gottes wie nichts. Da könnte man jetzt diskutieren, ob das so ist. Aber wir lassen es erstmal auf sich beruhen. Es gibt kein so großes Missverhältnis zwischen unserer Gerechtigkeit und jener Gottes wie zwischen einer Einheit und dem Unendlichen. Also das größte Missverhältnis zwischen einem Endlichen und einem Unendlichen. Unsere Gerechtigkeit ist allenfalls endlich und Gottes Gerechtigkeit ist unendlich. Könnte man sagen, wenn man einen Menschen und Gott gerecht nennen kann, kann es jetzt nicht was total anderes sein. Und es ist nicht einfach nichts. Also es ist zwar so religiös immer mal wieder angesagt, sich einfach als nichts zu bezeichnen vor Gott, aber das ist dann, meine ich, religiös poetisch zu verstehen oder appellativ oder so. Aber es kann nicht sein, dass der Mensch ein Nichts ist vor Gott. Das hätte sich Gott dann schon ein bisschen zu viel kosten lassen für nichts. Aber erstmal so, vom Mathematischen her sieht es so aus. Gottes Gerechtigkeit muss unermesslich wie seine Barmherzigkeit sein. Nun ist aber die Gerechtigkeit den Verworfenen gegenüber weniger unermesslich und sie muss weniger Anstoß erregen als die Barmherzigkeit den Auserwählten gegenüber. Eben, also da haben wir im Zug versucht, das uns irgendwie klarer zu machen. Also die Gerechtigkeit, also beide sind unermesslich, aber wenn man jetzt diese beiden unermesslichen Attribute nebeneinander stellt, dann ist seine Gerechtigkeit weniger unermesslich als seine Barmherzigkeit. Weil wir die Gerechtigkeit noch eher nachvollziehen können, dass der Schuldige bestraft wird, während die Barmherzigkeit, die alles verzeiht, wenn sich jemand alles verzeihen lassen will, übersteigt unser Niveau nochmal. Noch einmal mehr als die Gerechtigkeit. Kann man fragen, ob das nicht inzwischen eher die Tendenz andersrum ist, dass wir uns von Gott eigentlich weniger Gerechtigkeit wünschen als Barmherzigkeit.
Ich glaube, man könnte sich vielleicht so annähern, dass er sagt, die Gerechtigkeit antwortet auf ein endliches Vorliegen. Das Gerechtigkeit ist ja nur, wenn die Strafe angemessen ist. Die Strafe darf nicht schlimmer sein als die Schuld. Während die Barmherzigkeit kein Maßstab kennt. Die ist eben schlechterdings, unabhängig davon, was man selber getan und gemacht hat.
Ja, das wäre ein Punkt.
Deswegen unterscheidet er das nicht. Also die Gerechtigkeit antwortet er auf die, wird er der Wirklichkeit gerecht. Und bei der Barmherzigkeit, die ist wie ein Schaffen aus dem Nichts.
Ja.
Denn wir haben ja, es ist keine Tat der Gerechtigkeit, sagt Thomas, dass wir da sind. Denn wir haben kein Recht darauf, da zu sein. Und das ist keine Antwort auf uns, sondern das kriegen wir aus dem Nichts geschenkt. Wir sind überhaupt nicht da und dann sind wir. Und das ist schlechterdings maßlos. Während die gerechtfertigte Antwort ist auf das, was vorliegt.
Ja.
Warum sind das tatsächlich Unterschiede? Das ist dieselbe Sache wie bei den Gedanken vorher. Das ist schon wahr. Das war wichtig, wie das nun mal saß. Also, einerseits sagt man, wir sind ein Nichts, aber andererseits, wenn wir sagen, nichts, trägt man wieder Gott zu nahe. Nicht? Er schafft uns extra und wir sagen, wir sind nichts. Das geht nicht. Das klingt erstmal so, als tut man der Gott einen Gefallen. Aber in Wirklichkeit hat man sich das sehr unanständig genommen, weil es undankbar ist. Könnte ich sagen, na, der hat mir nichts gegeben. Deswegen sage ich, man kann es wirklich mit allem übertreiben, auch mit der Demut. Nur mit der Liebe kann man es nicht übertreiben. Aber alles andere kann falsch werden. Und wenn man zu gering von sich denkt, ist das unanständig Gott gegenüber.
Ja.
Und seine Würde vergisst und seinen Rang.
Da habe ich mal gesehen, da gab es mal so eine Werbung irgendwo in Amerika für so ein Hilfswerk, so ein kirchliches Hilfswerk, die so Kindern geholfen haben, die auf einer Müllkippe lebten. Und da war so ein Kind auf der Müllkippe und es stand drüber, God creates no rubbish. Gott macht keinen Müll. Ja. Und das finde ich ist ganz gut übertragbar, so in den Gedanken, den du jetzt gesagt hast. Ne? Das ist wirklich wahr. Also wenn man sich da wirklich für den Ausbund an Schlechtigkeit und Niederträchtigkeit oder einfach auch nur Mittelmäßigkeit hält, ist es wirklich eine Beleidigung Gottes. Ne? Weil wer Mittelmäßiges macht, ist mittelmäßig.
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Und das wird auch von außen oft missverstanden, weil eben so diese hyperbolischen Ausdrücke von irgendwelchen Heiligen dann so wörtlich nehmen, die Leute, die das entgegen meinen wirklich. Nein, und da kommt noch dazu, dass eben im Lateinischen und Griechischen das Wort Demut halt wirklich Niedrigkeit heißt, nicht Humilis und Tapainos, das ist das Niedere, das Unterdrückte, und es kommt nicht die eigentliche Qualität, aus wenn unser deutsches Wort schön ist, also den Willen dazu zu dienen. Dieses Mut, also Dienstmut, das Mut heißt Gemüt, Animus, also das Gemütsein, das Unterdrückte ist einfach ein schönes Wort, und das im Lateinischen und Griechischen eben leider nicht so ist. Und dann reden so Leute davon, wenn sie zum Beispiel dieses große Lexikon bei Metzler nehmen, so die Religion, und wenn Sie doch mal die 11 Zeilen lesen zur Demut, da kriegt man wirklich zu viel. Ich habe das damals als Rezensierte die ganzen 11 Zeilen abgedruckt, mit auch so zu meinem Schutz und dem Lesen, sage ich, hier, lesen Sie mal, was da einer schreibt darüber, dass das was mit Buckeln und Kriechen und so heißt, und so ist katastrophal. Im anerkannten Lexikon, diese vier Bände. Wenn man sich fragt, was geht denn dem Autor vor, dem Kollegen, der ist Professor in Bremen, glaube ich, der sowas da schreibt. Nein, das ist ja benutzen Dienen, und Dienen ist nur das, was, wie gesagt, was der Herr tut.
Eben, und deswegen kann es nicht ganz, kann nicht der Unterschied unermesslich sein.
So ist es, so ist es. Die Zeit ist rum.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Man ist also in der nächsten Woche, also dann bin ich in der Wette selber. Ist der Zettel irgendwie durchgegangen? Ja, der muss ich wieder einwerfen.